Wir hören auf Gottes Wort aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13, nach der Übersetzung der Basisbibel. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Gott segne dich für deine Predigt.
Ja, ihr habt an diesem 1. Korinther 13 gesehen, dass das Wort und der Begriff Liebe etwas anders ist, als das in der Popmusik und in der Schlagerwelt vorkommt. Das ist kein Gefühl, sondern das ist ein Konzept. Es ist eine willentliche Entscheidung, sich so oder so zu verhalten. Ich habe mit den Kindern im biblischen Unterricht immer so diesen Satz eingeübt: Nächstenliebe ist die willentliche Entscheidung, dem anderen das Gute zu tun, das er braucht. Ja, das ist unabhängig davon, welches Gefühl ich dem anderen gegenüber habe. Es ist eine willentliche Entscheidung. Und dann ist noch immer die Sache, was muss ich dem anderen denn tun? Und das sind nicht immer nur die großen Sachen. Ja, es kann durchaus auch etwas ganz Kleines sein, einfach etwas Wohltuendes. Wenn es nur ein Lächeln ist, dass der Beamer letztens ausgefallen war, die haben jetzt rausgefunden, woran es lag. Es war ein Wackelkontakt im Kabel, eine ganze Kleinigkeit. Das Kabel ausgetauscht, fertig. Genauso kann etwas ganz Kleines, etwas ganz, ganz Wertvolles sein, wenn wir das dem anderen tun. Ja, also ihr merkt, Liebe hat jetzt nicht unbedingt was mit positiven Gefühlen zu tun, sondern im Zusammenhang mit der Bibel ist das die willentliche Tat. Und im Alten Testament, das hebräische Wort, ist wirklich ein Tu-Wort. Da wird immer Liebe getan. Das hängt immer ganz eng miteinander zusammen, das Wort Liebe und irgendeine Tat. Um solche kurzen Bibeltexte zu verstehen, wenn wir die zur Jahreslosung kriegen, da muss man immer gucken, in welchem Zusammenhang sind die denn geschrieben worden. Alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Das ist ein super Satz. Wir hatten, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, in dem Jahr war die Losung, siehst du nicht, ich schaffe etwas Neues. Und da hatten wir uns kurz vorher entschlossen zu heiraten. Und da ist was Neues passiert. 2007 war das. Das hatte für uns eine Bedeutung. So. Aber man muss natürlich auch gucken, woher kommt denn dieser Satz? Dann war zwischendurch eine Losung, dir ist gesagt, Mensch, was gut ist. Fertig. Ja, aber was jetzt? So, und wir müssen jetzt heute eben auch gucken, was bedeutet denn diese Losung? Und da müssen wir halt gucken, in welchem Zusammenhang ist die gesagt worden. Und es ist ja gute Tradition, jedenfalls für mich, dass ich dieselbe Predigt, die ich am Anfang des Jahres zur Losung gehalten habe, am Ende des Jahres nochmal halte, um zu gucken, was ist denn so im Laufe des Jahres daran hängen geblieben und wie hat uns das begleitet. Also, Korinth, die Stadt Korinth, die hat 100 Jahre lang in Trümmern gelegen und Julius Caesar hat 44 vor Christus, kurz bevor umgebracht wurde, den Befehl zum Wiederaufbau gegeben und da ist jede Menge Geld reingesteckt worden. Da gab es dann eine Metropole, das war modern, das war Handel, das war Industrie, es gab internationale Beziehungen, das Römische Reich war Globalisierung at its best. Und Menschen aus aller Herren Länder sammelten sich dort, eben weil es da was Neues gab und man was aufbauen konnte und man war reich, so richtig wohlhabend. Nun fehlte es aber einer alteingesessenen Bürgerschaft, weil das eben 100 Jahre lang in Trümmern gelegen hatte und man hatte keine eigene Kultur, die sich da irgendwie entwickelt hatte, sondern es war so ein Misch aus allem, was da zusammenkam, Kulturen, Religionen, Menschen aus aller Welt, das war wirklich international. Und eben dieser Reichtum. Und weil es da keine festen gesellschaftlichen Regeln gab, die sich irgendwie entwickelt hatten, führte das zu einem relativ zügellosen Leben. Und das wurde sprichwörtlich. Man sprach von Korinthisieren und meinte damit alles, was wirklich, ja, was man so machen konnte. Man tat einfach alles, was man tun konnte, nicht weil man es musste, sondern weil man es konnte. Und weil man es bezahlen konnte. Ein zeitgenössischer Schriftsteller schrieb, wir haben Frauen im Escort-Service, heißt das heute, damals hieß das Hetären, um mit ihnen Kultur zu erleben. Wir kaufen uns Prostituierte oder Huren, um unseren Körper zu pflegen. Wir halten uns Frauen, die uns rechtmäßige Kinder schenken und unsere häuslichen Angelegenheiten überwachen. Das war so der Denkstil damals. Auf der anderen Seite, also man hatte Geld, deswegen konnte man sich das so leisten. So. Auf der anderen Seite gab es jede Menge Arme und Sklaven. Sklaven waren ganz immens wichtig. So in so einer Stadt waren ungefähr 25% der Einwohner Sklaven, die da zu dienen hatten. Ohne so etwas wie die Sklaven funktionierte so eine Gesellschaft auch nicht. Aber man merkt in Korinth, Turbokapitalismus ist eine Erfindung der Antike. Müssen wir uns nicht einbilden, dass es das erst heute gibt, sondern das ist etwas, was man zumindest in Korinth schon kannte. Hat man sicherlich nicht so genannt, aber wenn man sich das anguckt, guckt, sieht das ganz ähnlich aus. So, und wie in anderen kleinasischen Städten da in der Region gab es auch in Korinth kultische Prostitution. Es gab den Tempel, den großen Tempel der Liebesgöttin Aphrodite. Und da standen mit Rosen geschmückte kleine Häuschen um diesen Tempel. Und da waren ungefähr 1000 Priesterinnen, die sich dem Liebesdienst hingaben, jedem, der da hinging. Und für einen kleinen Betrag gaben sich diese Priesterinnen dem Liebesdienst hin. Das war Tempelprostitution. Das war damals nichts Anstößiges. Das gehörte irgendwie zur Kultur mit dazu. Nun war das aber nicht so, dass die Leute besonders religiös gewesen wären, sondern man erkennt an den alten Schriften, die man da gefunden hat, dass Religion eigentlich nur so eine kulturelle Veranstaltung war. So wie man heute zum Weihnachtsgottesdienst und zum Ostergottesdienst vielleicht noch geht, in der Kirche heiratet, weil das eben so schön romantisch ist und sich dann vom Pfarrer beerdigen lässt, so war das damals in Korinth auch. Man nahm all den kulturellen Veranstaltungen der Kulte statt. Ihr merkt, wo das Wort Kultur herkommt. Das kommt von den Kulten. Man nahm daran teil, benutzte diese Tempelprostitution und war an den Festtagen und den Festgelagen mittendrin und dabei. Dann gab es allerdings auch Menschen, die suchten so mehr nach etwas Spirituellem, die waren so mehr geistlich gestimmt und die wandten sich den alten ägyptischen Mysterien zu, den alten ägyptischen Göttern, weil die so ganz besonders geheimnisvoll waren. Das gibt es heute auch noch, wir nennen das heute Esoterik, ist ein riesengroßes, weites Feld. Dann gab es dort eine riesengroße jüdische Gemeinde, die auch Einfluss hatte. Es kamen Proselyten zur Synagoge. Proselyten, das sind keine Juden, sondern das sind Menschen, die sich dem Judentum anschließen. Weil sie nicht als Juden geboren sind, können sie nicht Juden werden, aber sie schließen sich eben diesem Glauben an. Und das Reizvolle am Judentum war diese klare Botschaft, die die hatten, die klare Struktur der Gesetze und die klare Ordnung eines Schöpfergottes. Und wenn man in so einer Bewegung drin ist in der Gesellschaft, wo alles möglich ist, dann heißt das auch, dass es nichts wirklich Stabiles gibt. Und deswegen war das Judentum für viele Menschen sehr interessant, einfach weil das Stabilität gab mit den Regeln, den Gesetzen und der Gottheit. Der Paulus, der kam im Herbst 50 nach Korinth. Vorher hatte er in Philippi und Thessalonich Gemeinden gegründet, auch zwei große Städte. Aus beiden Städten musste er fliehen, weil er den Leuten da auf die Füße getreten war mit dem Evangelium. Es ist die Frage, würde in Korinth, in diesem Korinth, in dieser schlimmen, schönen Stadt, würde das funktionieren mit dem Evangelium? Und es scheint so, als wenn Paulus sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber macht. Er rennt einfach mitten rein und sagt, ich muss ja predigen. Und wenn ich nicht predige, dann vergehe ich gar. Ja, ob das nun Wirkung hat oder nicht, das hat er dann Gott überlassen, hat er sich offensichtlich keine großen Gedanken drum gemacht, ob er Erfolg haben würde oder nicht. So, in Korinth hat er das nicht anders gemacht als in den anderen großen Städten auch. Er ist erstmal in die Synagoge gegangen, er ist ja Jude, deswegen geht er in die Synagoge und predigt da das Evangelium. Ist ganz logisch. Er kommt mit dem Messias der Juden natürlich erstmal zu den Juden und predigt in der Synagoge. Außerdem hat er in Korinth angefangen, nebenbei zu arbeiten als Zeltmacher. Das war sein Job. Da gab es dann das Ehepaar Priscilla und Aquila. Die waren kurz vorher in Rom zum Glauben gekommen und bauten jetzt ihren Betrieb neu in Korinth auf. Von denen ließ er sich anstellen. Und dann kamen noch Silvanus und Timotheus dazu. Und dann war das ein fünfköpfiges kleines Missionsteam. Und man kann sich vorstellen, dass einiges von dem Geld, das die im Betrieb erarbeitet haben in der Werkstatt, dass das auch zur Verkündigung des Evangeliums diente. Ich weiß nicht, ob es damals schon Flyer gab, so kleine Steinflyer oder so, weiß ich nicht. Die Synagoge wollte den Paulus irgendwann nicht mehr haben, weil ja die Lehre mit Christus und dem Messias, das war so ein bisschen schwierig. Und dann machte er Folgendes. Er mietete sich einen Raum gegenüber der Synagoge bei einem Proselyten. So dass er also immer irgendwo das klar wurde, das Evangelium, der Messias, der ruft immer noch in Richtung der Juden. Also er ist nicht ganz weit weggegangen und das hatte tatsächlich auch eine Folge. Der Synagogenvorsteher Crispus, der ist zum Glauben an Jesus gekommen. Paulus hat ihn selbst getauft und er hat sich da sehr drüber gefreut. Und das wird sicherlich nicht der einzige Jude gewesen sein, der Jesus als den Messias erkannte in der Zeit. So, und dann geschah das Wunder. In der verruchten Stadt Korinth entstand eine besonders große und lebendige Gemeinde. Und das muss eine wilde Mischung gewesen sein. Muss man sich so vorstellen, in dem Brief, in den Korintherbriefen, da richtet Paulus sich einerseits an die Sklaven, aber er schreibt auch Dinge, die für die Sklavenhalter wichtig sind, für die Reichen und die Wohlhabenden, die eben die Sklaven besitzen. Manche Regelungen gelten halt für die einen, manche Regelungen gelten für die anderen. Man kann daran sehen, dass das wirklich eine wilde Mischung war. In Kapitel 11 muss Paulus den Umgang mit dem Abendmahl regeln, weil es da offensichtlich zu regelrechten Gelagen der Reichen gekommen war. Und wenn dann die Sklaven von der Arbeit kamen, um am Abendmahl teilzunehmen, dann haben die nur noch die Krümel gekriegt. Und das ist nicht wirklich der Sinn von Abendmahl, wo man zum Ausdruck bringt, man hat Gemeinschaft mit Christus. Und dass das eine spannende Sache sein musste, das könnt ihr euch daran vorstellen, da hast du also einen Reichen und seinen Sklaven und die sitzen im Abendmahl nebeneinander und dann kommt der Teller mit dem Brot und der Kelch mit dem Wein und der Reiche muss seinen eigenen Sklaven bedienen. Ihr merkt also, da ist schon so einiges an Spannung drin und Das war sicherlich auch ein Thema, das für die Korinther ganz wichtig war. Und nach anderthalb Jahren war die Gemeinde so gewachsen, dass die Synagoge sich davon bedrängt sah. Und sie versuchten mit den römischen Staatsorganen die Christen zu vertreiben. Aber der römische Prokurator Gallio ignorierte das einfach. Und deswegen konnte Paulus noch ein Jahr in Korinth bleiben. Etwa ein Jahr nachdem Paulus weg war, kam Apollos nach Korinth und setzte die Arbeit fort. Er vertiefte das Glaubensleben und die Leute waren sehr begeistert von seinen Predigten. Das war alles sehr schön und es sind während der Zeit auch noch einige Juden zum Glauben gekommen. Da hat der Paulus sich besonders drüber gefreut. Das heißt, alles tippitoppi, alles gut, alles geregelt. Wir kommen miteinander klar, oder nicht? Jedenfalls kein Druck von außen. Die Gemeindeglieder können angenehm in ihrer Gesellschaft weiterleben. Man erfreut sich an den schönen, mitreißenden Reden des Apollos. Dann treten auch noch so geheimnisvolle Kräfte auf wie Sprachengebet, Zungenrede und Prophetie. Da spricht Paulus ja auch von. Das heißt, da gibt es auch dieses Mystische, was da drin auftaucht. Das ist besonders erfreulich für die Freunde der Mysterienkulte. Also, die Gemeinde läuft, ist gesellschaftlich akzeptiert und steht gut da, wahrscheinlich ja dann auch in vernünftigen Räumen, weil die wohlhabenden Leute wollen ja sicherlich dann auch im Gottesdienst ein schönes Ambiente haben. Alles in Ordnung. Allein, sie sind von Christus zu einer neuen Familie zusammengestellt. Und da teilen Menschen ihr Leben, die normalerweise nicht zusammengehören. Sklaven und Reiche, verschiedene Nationalitäten, die normalerweise einen großen Bogen umeinander machen. Der laszive Lebensstil der Reichen steht eigentlich im Widerspruch zur Nachfolge Christi. Man streitet sich über finanzielle und geschäftliche Dinge und zerrt sich sogar noch gegenseitig vor Gericht. Das Problem, das die Christen in Korinth hatten, war nicht, dass sie die Lehre nicht verstanden hatten. Apollos war sicherlich ein guter Lehrer und Paulus auch. Das Problem in Korinth war ein typisch korinthisches. Man sagt, ich bin ja gerecht gemacht durch Christus. Ich habe Vergebung bekommen und dann kann ich einfach so leben, wie ich will. Ich kann einfach so leben, wie ich immer gelebt habe, mit allem, was ich da an Annehmlichkeiten und so genossen habe. Und ich kann machen, wozu ich Lust habe. Ich kann mir jede Freiheit nehmen. Und am Ende, wenn das nicht in Ordnung war, dann kann mir vergeben werden. So, warum soll ich nicht Sex treiben, wie ich esse und trinke? Warum soll ich nicht an den Gelagen, an den Tempeln teilnehmen, wo ich doch weiß, dass es da gar keine wirklichen Götter sind und dass alles doch sowieso nur dumme Show ist? Ich weiß doch, dass diese Götter nicht existieren. Und warum sollte ich mein Recht gegenüber anderen Gemeindegliedern nicht vor heidnischen Gerichten einfordern? Warum sollte ich die Sklaven in der Gemeinde besser behandeln als meine Sklaven zu Hause? Das macht schon Sinn für mich, mein Leben in der Gesellschaft intensiv zu führen und für alles, was irgendwie falsch gelaufen ist, kriege ich am Ende Vergebung und alles ist tippitoppi. Das heißt, die Korinther hatten sicherlich die Lehre von Christus schon verstanden, aber sie haben sich geweigert, danach zu leben. Das ist das, was Paulus anmahnt. Sie hören sonntags die richtige Lehre, aber sie weigern sich, dieser Lehre entsprechend zu leben. Aber der Glaube ist halt so das Sahnehäubchen obendrauf auf dem tollen Leben der Korinther Gesellschaft. Mit anderen Worten, wieder ein moderner Begriff, die Korinther haben das Wohlstandsevangelium erfunden. Jesus sollte ihren Wohlstand garantieren. Und darum ist das Zentrum des Briefes an die Korinther das Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, was wir gerade gehört haben. Ihr merkt vielleicht, wie sich die Bilder von damals in dieser modernen Stadt und wie sich das mit heute vergleichen lässt. Der Brief des Paulus richtet sich seit 2000 Jahren an die christliche Gemeinde, die mitten in der Welt lebt. Und die Themen des Briefes, die betreffen uns immer wieder. Ob das nun Abendmahl ist, der Umgang mit anderen Kulten, mit anderen Religionen, mit geistlichen Dingen oder eben auch das Thema Nächstenliebe und Liebe. Und dann auch in Korinth kamen Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen zusammen. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Damals gab es noch keine einheitliche christliche Theologie. Ja, man muss dem Paulus danken, dass er angefangen hat, das mal so zu entwickeln, eine christliche Theologie. dann waren da auf der einen Seite in der Theologie die Juden mit ihren religiösen Vorstellungen und einer sehr gut ausgeprägten Theologie. Auf der anderen Seite waren die Menschen aus aller Herren Länder, die mit ihren verschiedenen Religionen dazukamen und da was ganz anderes einbrachten. Das muss schon sehr interessant gewesen sein, da miteinander mal zu diskutieren. Dann waren da Menschen ohne Bildung, die schon als Sklaven geboren und aufgewachsen waren. Dann waren da die weltgewandten Intellektuellen, die alle schon mal gesehen hatten. Dann waren da die Denker und Logiker, die sachlich argumentieren wollten und die wissenschaftlich gebildet waren. Dann gab es aber eben auch die, die spirituelle Erfahrungen suchten. Und die kamen alle zusammen in der Gemeinde. Und da muss man dann schon liebevoll darum ringen, welche Position man als Gemeinde hat und wie man in der Gemeinde miteinander umgeht. Das heißt, die Frage, vor der die Korinther damals standen, ist heute genau dieselbe, merkt ihr vielleicht. Es gibt bei uns keine einheitliche christliche Theologie. Es gibt verschiedene theologische Traditionen, die sich so ausgebildet haben, die in der Gemeinde zusammenkommen. Es gibt auch bei uns die Logiker und die Mystiker. Auch wir müssen darum ringen, gemeinsame Positionen zu finden und zu überlegen, wie können wir miteinander unser Glaubensleben und unser Gemeindeleben gestalten. Es ist nur die Frage, auf welcher Basis ringen wir denn miteinander? In Korinth war es eine freiheitliche Grundordnung. Da konnte man machen, was man will, alles, was erlaubt war. Und in unserer Gesellschaft gilt ja genau das Gleiche. Wir haben ja eine freiheitliche Grundordnung, da kommt noch das Wort demokratisch dazu, egal, aber eine freiheitliche Grundordnung. In gewissen Grenzen können wir machen, was wir wollen. Ja? Also wir sind zur Toleranz verpflichtet. Alles soll gleichwertig sein. Das heißt, alles ist richtig. Nichts ist wirklich irgendwie abzulehnen oder so. Das ist so die Stimmung, die es in unserer Gesellschaft gibt und das ist nicht anders als damals in Korinth. Nun geben uns Christus und Paulus aber eine andere Basis für unser Ringen um die Wahrheit. Das ist diese Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Basis. Wir sollen miteinander liebevoll umgehen, wie es unserem Glauben an Christus entspricht. Lest mal Philipper 2, da kommt es raus. Der Glaube an Christus, der sich selbst geopfert hat, und so sollen wir auch miteinander umgehen, Philipper 2. Er sagt von sich selbst, Jesus, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der hat sich lieber geopfert, als seine Feinde mit seinen Engelheeren zu vernichten. Die christliche Gemeinde lebt in dieser Welt. Das war vor 2000 Jahren in Korinth nicht anders, nicht viel anders jedenfalls als heute in Wuppertal und in jeder Stadt. Und die Aufgabe der christlichen Gemeinde ist damals wie heute dasselbe, nämlich christusgemäße Liebe. Wir hatten uns, ihr erinnert euch, 2023 die Sendschreiben der Offenbarung angeguckt und wir hatten so den Wunsch, von Christus zu hören, was er uns denn zu sagen hat. Zu unserem persönlichen Glauben, aber eben auch zu uns als Gemeinschaft der Gemeinde. Vielleicht wollten wir auch so ein eigenes Sendschreiben kriegen. Das wäre ja schön gewesen, wenn wir so ein eigenes Sendschreiben für uns gekriegt hätten von Christus. So, das haben wir uns 2023 angeguckt. Und dann haben wir im abgelaufenen Jahr ja schön geübt, aufeinander zu hören. Wir haben diese Gemeindeforen gemacht, wo wir das geübt haben, aufeinander zu hören. Und nun gehen wir ja davon aus, dass in jedem Menschen, der Jesus Christus nachfolgt, der Heilige Geist Gottes gegenwärtig ist. Das heißt, wenn wir als Glaubensgeschwister miteinander reden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch der Heilige Geist durch den anderen mit uns redet. Und wenn wir in den Gemeindeforen zusammensitzen als Glaubensgeschwister, dann sollte man doch bitteschön annehmen, dass Jesus Christus selbst in unserer Gemeinschaft anwesend ist, wie er das versprochen hat. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich bei ihnen. Und wir waren ja nur wirklich mehr als zwei oder drei und wir sind mit Sicherheit im Namen Jesu zusammen gewesen. Das heißt, wir beten, dass in unserer Gemeinschaft Gott mit uns redet und uns eine Ansage macht über uns selbst, über unser Gemeindeleben und über unser Glaubenleben. Wir haben die Foren gemacht, um zu beraten, wie wir das Gemeindeleben und unser Glaubensleben gestalten. Und diese Foren waren wirklich segensreich, das kann man nicht anders sagen. Und wir werden das mit Sicherheit weitermachen im kommenden Jahr. Wie gesagt, wir wollten als Gemeinde wissen, wie wir sein sollen. Damit hatten wir angefangen mit diesen Fragen anhand der Sendschreiben. Und dann kam die Jahreslosung 2024. Unsere Frage, wie sollen wir sein? Und die Losung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Als wenn das keine Antwort wäre. Es ist aber witzigerweise, Paulus formuliert diesen griechischen Satz in dem Brief, was wir kennen als alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Wenn man das übersetzt, steht da, alles, was ihr seid, geschehe in Nächstenliebe. Alles, was ihr seid, geschehe in Nächstenliebe. Das heißt, Nächstenliebe ist eine Existenzweise. Nicht nur tue Nächstenliebe, das sicherlich auch, sondern auch sei Nächstenliebe. Ihr merkt, das ist ein großes Ding. Das hat nicht immer funktioniert. Wenn ihr mal so im Gemeindelebensjahr zurückguckt, wir sind ja auch Menschen. Und manchmal, wisst ihr selbst, ist es nicht so sehr liebevoll. Aber wenn ich jetzt in das Jahr zurückschaue, da ist doch sehr viel Liebevolles passiert, sehr viel liebevoller Umgang. Und mir scheint, dass es immer besser wird, also dass es zunimmt. Weiß nicht, ist so mein Eindruck, ob ihr es genauso seht. Wäre schön, aber müsst ihr selber wissen. Die Art und Weise, wie wir unser Gemeindeleben gestaltet haben, ist eben auch unter der Jahreslosung, würde ich mal sagen, vom Thema Liebe geprägt gewesen, vom Nächstenliebe, diese ganzen Definitionen, die wir da heute hatten. Wie gesagt, natürlich gibt es Ausnahmen. Wir sind Menschen und wir sollten uns nicht zu sehr loben, klar. Wir haben mit den Sendschreiben und in den Foren trainiert, gemeinsam auf Christus zu hören. Und wir haben ihm mit der Frage in den Ohren gelegen, was hast du uns zu unserem Glaubens- und Gemeindeleben zu sagen? Und genau das werden wir weiter tun, diese Frage an Gott zu richten und gemeinsam darüber nachzudenken, auf die Worte des Christus zu hören und ihn zu fragen, was er uns denn zu sagen hat. Und das tun wir einsam, jeder für sich im Gebet, das tun wir aber auch gemeinsam im Gebet. Wir hatten gefragt, was sollen wir sein, wie sollen wir sein und was sollen wir tun? Und Christus hat gesagt, alles, was ihr seid, soll Liebe sein. Damit können wir weitermachen, das muss ja nicht aufhören. Und die Jahreslosung 2025 ist, prüft alles und das Gute behaltet. Also wenn das jetzt nicht eine Aufforderung ist, weiterzumachen mit den Gemeindeforen, um zusammenzusitzen, sich auszutauschen und zu prüfen, um dann zu gucken, was ist das Gute, was Gott uns da gibt und woran sollten wir uns ausrichten. Also vielleicht hatten wir uns mit den Sendschreiben 2023 schon gewünscht, dass Christus uns selber ein Sendschreiben sendet. Und dann kam die Jahreslosung 2024 und jetzt kommt die Jahreslosung 2025. Also ihr merkt vielleicht, Christus schreibt weiter an uns. Prüft alles und das Gute behaltet. Das gucken wir uns im Januar an und werden dann auch genau rausfinden, was denn dieser Satz bedeutet, wo der herkommt und welche Bedeutung das für uns hat. Amen.